Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz.
Hallo Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Diese Folge wird gesponsert von Meravando.de, wo Sie die CO2-Kompensation zu Ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung. Hallo Franz.
Hallo Jerome.
Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast es dir zumindest gut gehen lassen.
Mir geht's blendend.
Du hast es dir zumindest richtig, richtig gut gehen lassen, denn du warst wieder mal mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Das ist ja für dich jetzt nicht unbedingt was Besonderes, das machst du ja fast jede Woche. Aber dieses Mal hast du es dir so richtig gut gehen lassen. Also ich meine, so richtig, richtig gut.
Es gibt wenige Schiffe, die noch besser sind. Naja, ich habe mir ein Schiff angeschaut, wo sich die Passagiere es gut gehen lassen. Ein bisschen gut gegangen ist es mir auch, aber im Wesentlichen wäre ich nicht müde, immer wieder zu betonen, natürlich zum Arbeiten an Bord. Das heißt, ich schaue mir an, was man dort alles genießen und Tolles machen kann, bin aber natürlich einfach da, um eben zu testen, anzuschauen, zu fotografieren, Interviews zu führen. Das heißt, ich glaube, ich kann es ganz gut einschätzen, aber ich schwelge jetzt nicht in dem Fall die 4 Tage oder die 3 Nächte, die ich an Bord war, von vorne bis hinten im Luxus, sondern es ist halt auch ein bisschen Arbeit damit verbunden.
Mhm. Wir wollen mal das
Jammern,
Geheimnis.
Ich habe es trotzdem genossen.
Ja, wir lüften erstmal das Geheimnis, um welches Schiff es geht. Die Reederei ist eine Luxus-Reederei. Regent Seven Seas Cruises. Und das neue Schiff dieser Reederei heißt Seven Seas Splendor. So, das ist das Schiff und absolute super Luxusklasse, oder?
Ja, also ist eins von den, weiß ich nicht, also auf jeden Fall innerhalb der Top 10 Welt, vielleicht auch Top 5, also irgendwo so auf gleicher Höhe wie eine Seabourn Anchor oder wie eine Europa 2 oder sowas, also auf dem Level. Da kann man jetzt, glaube ich, auch endlos drüber streiten, welches nur besser oder schlechter. Ich glaube, da gibt es gar kein besser oder schlechter mehr, sondern das sind einfach unterschiedliche Konzepte und je nachdem, was mir da mehr liegt als Passagier, als Luxuskunde, gefällt mir das eine oder das andere besser. Ist also wirklich alleroberstes Level.
Bevor wir über das Schiff sprechen, ganz kurz über die Reederei. Wir haben schon mal über die Reederei gesprochen, aber nicht jeder hat es gehört. Regent Seven Seas Cruises, so rum. Ist das eine Reederei, die nur Luxusschiffe hat oder machen die auch in Anführungszeichen normale Schiffe?
Ja, also Regent selber hat tatsächlich nur Luxusschiffe. Das sind 3 ältere Schiffe und eben die Seven Seas Explorer, die vor knapp 4 Jahren rausgekommen ist, fast baugleich zur Seven Seas Splendor jetzt. Regent gehört aber zum Norwegian Konzern, also zum Norwegian Cruise Line Holding, wo es eben Norwegian Cruise Line gibt und auch Oceania im Premium-Markt. Und Regent ist eben die Luxusmarke in dem Umfeld. Also die machen tatsächlich nur Luxusschiffe, auch keine Expedition. Da haben dieses Mal auch einige Journalistenkollegen danach gefragt, weil Expedition ja gerade so ein großer Trend ist, wird Regent demnächst auch Expeditionsschiffe auf den Markt bringen. Und da war die Aussage ziemlich klar, nein, wir konzentrieren uns und fokussieren uns einfach auf den Ultraluxusmarkt. Punkt.
Das Schiff ist ja neu. Oft muss sich da die Besatzung ein bisschen einspielen, bis es wirklich auf einem super, super Luxusniveau ist. War das bei dir auch so oder hat es von Anfang an funktioniert, weil die Reederei einfach viel Erfahrung mit solchen Schiffen hat?
Das hat sehr, sehr gut funktioniert diesmal. Also damals, also vor knapp 4 Jahren auf der Explorer, war das am Anfang so ein bisschen schwierig. Ich war ja jetzt auch ganz, ganz am Anfang. Also heute, wir zeichnen am 10. Februar auf. Getauft wird das Schiff erst am 21. Februar. Also war gute Zeit noch vor der Taufe an Bord, wie es ganz frisch war. Aber da ist dann wirklich Crew, eben erfahrene Crew von den anderen Schiffen, von der Explorer da, sodass es wirklich vom ersten Moment an sehr, sehr gut funktioniert hat. Man kann immer irgendwo Kleinigkeiten zum Meckern finden. Ne? Das ist ganz normal, gerade am Anfang. Da spielt sich sicher noch ein bisschen was noch besser ein. Aber das war sehr rund.
Super Luxus hat natürlich auch die entsprechenden Preise. Wie viel muss ich denn da pro Tag und pro Person ungefähr rechnen?
Du kannst grob mit etwa 1.000 Euro pro Person und Nacht rechnen. Ich habe vorhin einfach mal spaßeshalber ein bisschen geguckt, eine Reise gefunden, jetzt im Juli von Rom nach Venedig, 7 Nächte für 5.000 Euro pro Person. Im Katalog steht es mit 6.800, also ab Das sind die kleinsten Suiten, wobei auch die kleinste Suite da schon 28 Quadratmeter hat. Also jetzt nicht irgendwie ein kleines Loch wäre und natürlich alles Suiten mit Balkon. Also wenn du so grob über den Daumen mit 900 bis 1000 Euro pro Person und Nacht in den günstigeren Suiten rechnest, dann kriegst du da ganz gutes Gefühl dafür, in welchen Bereichen sich das bewegt. Wobei man natürlich auch bei Region 7 Seas dazu sagen muss, es ist nicht nur Ultra-Luxus, es ist auch Ultra-All-Inclusive. Also was du dort extra bezahlst, sind ja teure Weine, sind Spa-Behandlungen. Natürlich bezahlt dir die Reederei nicht, wenn du im Casino zockst. Aber ansonsten ist alles inklusive. Das heißt also auch ganz, ganz viele Landausflüge, die inklusive sind. Der ganze Wellnessbereich, die Getränke, sämtliche Cocktails, fast sämtliche Cocktails. Es gibt ein paar richtig teure, aber fast alle Cocktails. Und die sind sehr, sehr gut. Ich glaube, unsere Zuhörer wissen inzwischen, dass ich ganz gerne Cocktails trinke und die waren verdammt gut. Das ist also alles inklusive bei den teureren Suiten. Auch noch ein Butler-Service, wobei jetzt auch bei uns, wir hatten eine Concierge-Suite. Also das ist, glaube ich, die viertniedrigste oder ja. So in der Dimension, viert, fünft, niedrigste, also irgendwo so in der Mitte von den Kategorien, war auch ein sehr, sehr guter Service in der Suite, wenn jetzt auch kein direkter Butler, der einem irgendwie den Koffer ein- und auspackt oder sowas. Aber da hast du einfach, ja, so viel inklusive, dass man, wenn man Vergleiche anstellt zu anderen Reedereien, schon ein bisschen auch auf die Nebenkosten dort dann achten muss, um zu sehen, wie ist der Vergleich. Also wir haben vorher im Vorgespräch, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, wir haben mal so ein bisschen geguckt, vergleichbare Reise, 7 Nächte Mittelmeer. Bei TUI Cruises kostet es die teuerste Suite 3.800 Euro. Oder wenn wir bei AIDA gucken, eine ähnliche Reise, 3.100 Euro. Im Vergleich zu jetzt 5.000 Euro. Wenn man da noch die Nebenkosten dazu rechnet, sind die Abstände gar nicht mehr so wirklich groß. Also da ist schon, wenn man gerne in großen, teuren Suiten fährt, auf größeren Schiffen, auf Massenmarkträdereien, kann sich schon mal lohnen, auch sich die Preise genauer anzugucken, die Nebenkosten mit dazu zu rechnen und dann den Vergleich mal aufzumachen. Kann sein, dass man da vielleicht für ein paar hundert Euro mehr schon vielleicht auch mal auf so einem Ultraluxus-Schiff fahren kann.
Was gleich auffällt, ist, wenn man sich das Schiff von außen anschaut, erstens mal, dass es von außen relativ unspektakulär aussieht, aber zum Zweiten auch, dass es relativ groß ist für die Zahl der Passagiere. Also die Passagiere haben da offensichtlich sehr, sehr viel Platz.
Ja, da ist wirklich richtig, richtig viel Raum. Zum einen hast du in den öffentlichen Bereichen, was mir sehr gut gefällt, sehr, sehr hohe Decken. Also du hast wirklich ein ganz, ganz großzügiges Raumgefühl. Was noch dazu kommt, ist, dass die Decken nicht, kennt ja jeder von Kreuzfahrtschiffen, so die Decke oben ist halt einfach so ein in hell bis weiß lackierte Alupaneele. Die sind auf der Seven Seas Explorer, sind die wunderschön verziert. Die sind zum Teil auch haben Struktur oder sind so mit abgehängten Elementen. Also es schaut eigentlich eher so wie in einer Luxusvilla vielleicht aus, so wie in einem tollen Hotel an Land. Sieht weniger wie ein Kreuzfahrtschiff dann auch aus in diesen öffentlichen Bereichen. Das macht natürlich sehr viel Unterschied, diese große Raumhöhe. Das macht das Schiff deutlich größer im Verhältnis zu den Passagieren. 750 Passagiere sind es maximal übrigens. Und dann, wenn man den Vergleich mal zieht, zum Beispiel die Feendamm von Holland America Line, da gibt es ja einige Schiffe aus der Baureihe, zum Beispiel auch die Vasco da Gama, die jetzt bei Transozean fährt, ist in der gleichen Größenordnung. Die Feendamm hat 1350 Passagiere, also annähernd doppelt so viel. Bei gleicher Bruttoraumzahl. Oder wenn man noch die AIDA Mira nimmt, die sogar etwas kleiner ist als die Seven Seas Explorer, die hat sogar 1900 Passagiere, also das 2,5-fache. Da kann man sich, glaube ich, so in etwa die andere Preise, ne? Also es macht keinen Sinn, die Schiffe zu vergleichen, nur damit man sich eine Vorstellung für diese Dimensionen bekommt. Gleich große Schiffe, bei der Mira 2,5-fache Zahl der Passagiere, bei der Feendamm 2-fache Passagierzahl. Da kriegt man so ein bisschen Gefühl für wie viel Raum und wie viel Platz man eigentlich auf so einem Schiff hat.
Ich sehe gerade auf den Bildern, ihr seid in Barcelona gelegen, ne?
Wir sind in Civitavecchia gestartet, haben einen Zwischenstopp und ich spreche jetzt immer langsamer, wenn mir gerade nicht einfällt, wo der Zwischenstopp in Livorno. Also wir sind von Civitavecchia, Livorno.
Darfst deinen Trick nicht verraten,
Frank. Einen Seetag. Na, es hilft ja leider nichts. Das Langsamsprechen hat nicht ausgereicht, um mein Gedächtnis wieder aufzufrischen. Also Civitavecchia, Livorno, Seetag, Barcelona mit einem ziemlichen Sturmtag dazwischen. Wir hatten so 4, 5, vielleicht auch mal 6 Meter Wellen, so im Golf von Lyon. Da hat es ganz ordentlich, also schon in Livorno hat es unglaublich geblasen. Da sind wir noch zum Fotografieren an der Pier nach vorne, um ein Foto vom Schiff zu machen. da hat es uns buchstäblich beinahe weggeblasen. Da haben wir so, wie wir am Bugwulst vorbeigelaufen sind, hat das Wasser so mit der Wind so Wasser ein bisschen hochgeweht. Da haben wir mehr oder weniger geduscht, so stark hat der Wind das Wasser hochgeblasen. Also das war ein ganz lustiger Tag, wobei ich sehr fasziniert war, wie gut sich die Seven Seas Splendor da gehalten hat in dem Sturm und bei den Wellen. Also der Stabilisator ist exzellent offensichtlich. Das Schiff hat sich ganz wenig bewegt, muss man sagen. Das war sehr angenehm.
Ich habe deswegen gefragt mit Barcelona, weil du hast es aus der Seilbahn heraus fotografiert. Ja. Und an der gleichen Stelle lag ich 2008, glaube ich, mit der AIDA Aura genau am selben Pier. Deswegen
Ja, einer der Vorteile gefragt. Natürlich von so einem kleineren Luxusschiff ist, dass man in Barcelona nicht an der langen Mole ganz nach draußen liegt, sondern unter Umständen eben direkt am World Trade Center anlegen kann, wo sehr viel näher an der Stadt dran ist. Und ja, wir haben am Ausschiffungstag, wir sind in Barcelona ausgestiegen, hatten den Flug erst am Nachmittag um 3:30, hatten also da wirklich Zeit. Kleiner Tipp am Rande bemerkt, wer in Barcelona mal noch ein bisschen Zeit hat, bevor er zum Flughafen muss, es gibt im Terminal einen Service, der heißt Bags and Go. Da kann man sich seinen Koffer, glaube 15 € hat es gekostet, 15 € pro Koffer, den kann man da einfach aufgeben. Die schaffen den Koffer dann zum Flughafen, wo man den dann dort wieder abholen kann. Das heißt, man hat einfach den Tag in Barcelona noch für sich und muss den Koffer nicht irgendwo rumschleifen, was natürlich sehr praktisch ist. Wir haben den Tag dann einfach genutzt und sind sogar zu Fuß einfach auf die andere Seite von dem Hafen rübergelaufen, wo der Einstieg in die Seilbahn ist, die mit 11 € verdammt teuer ist, also 11 € einfache Strecke für, weiß ich nicht, ich glaube 3 Minuten oder was die fährt. Aber das Tolle ist, dass die Seilbahn eben quer über den, jetzt nicht über den großen Kreuzfahrthafen fährt, aber so quer über den Fischer- und Yachthafen, auch über die Werft, die dort liegt, mit den Yachten, ganz faszinierend, diese tollen Yachten, die man dann da von oben sieht. Und man geht eben so quer über das World Trade Center rüber, wo man auch fast direkt von oben auf das Schiff runterschauen kann, das dort liegt. Und nachdem die Seven Seas Splendor da lag, wir ein paar richtig schöne Fotos von oben machen können.
So, also von außen sieht das Schiff, finde ich zumindest, konventionell aus. Nichts Spektakuläres.
Ja.
Mit spektakulär meine ich jetzt nicht irgendwelche Rutschen, sondern einfach das Design des Schiffes ist einfach ein ganz klassisches Design. Wenn man in das Schiff reinguckt.
Das einzig Spektakuläre ist der Infinity Pool hinten. Also das Spa auf Deck 5 unten hat einen Außenbereich und in dem Außenbereich ist dann auch ein Infinity Pool, also ein Pool, der bis zur Bordwand geht und hinten mit einer Glasscheibe endet.
Ah, okay.
Wir konnten ihn leider halt natürlich nicht ausprobieren, weil wirklich der Wind, der Seegang so stark war, dass der Pool gesperrt war. Aber ich habe zumindest Fotos auf der Website zum Angucken. Also das ist vielleicht so das Einzige, was man von außen auch schon an spektakulär sehen kann.
Wenn man aber ins Schiff reingeht, dann, das ist jetzt meine persönliche Begutachtung sozusagen, sieht es doch recht konservativ aus. Ist das so richtig ausgedrückt?
Ja, wobei für die Seven Seas Splendor trifft es schon nur noch zur Hälfte zu. Regent Seven Seas ist eine sehr konservative Reederei. Ist eine amerikanische, also das Publikum ist sehr konservativ, muss man einfach sagen. Eine amerikanische Reederei, muss ich das vielleicht so vorstellen, es ist so die Gesellschaft Alumni Club von Harvard, Stanford und Co. Ich meine, wer sich solche Reisen leisten kann, hat einfach sehr viel Geld. Der hat beruflich sehr weit gebracht. Das ist eine eher konservative Klientel. Aber selbst Regent sagt, das verändert sich gerade relativ schnell, sodass sie auf der Splendor schon wesentlich moderneres, helleres Design eingeführt haben, als es noch auf der Explorer der Fall war. Also wo das so am meisten auffällt, ist diese große Treppe im Atrium. Da hatte ich mich auf der Explorer noch mit dem Designer von uns Tilberg Design in Schweden, die viele von den Innenräumen entworfen haben. Da war der Designer fast noch so ein bisschen unglücklich, weil er hat eine ganz schlichte, einfache Treppe entwickelt mit einem Messinghandlauf, mit Glasverkleidung, einfach wirklich eine durchsichtige, geschwungene Glasscheibe. Und Regent war das einfach zu wenig wow, zu wenig protzig und haben diese Glasscheibe mit ganz vielen goldenen Schnörkeln noch versehen. Das sieht tatsächlich recht bombastisch aus. Das ist schon so ein bisschen angeberisch, würde ich mal sagen. Das meine ich jetzt gar nicht negativ. Es wirkt einfach sehr, sehr, sehr bombastisch. Bei der Seven Seas Splendor haben sie schon diese Treppe schon ganz anders gemacht, nämlich so ein bisschen wie die ursprünglichen Entwürfe von Tilberg waren. Ganz, ganz schlicht, eben wirklich nur Glas, die Treppenstufen und so eine Zwischenplattform aus hellem Holz. Das ist schon fast Understatement. Da ist schon wenig Wow dabei. Ich muss sagen, mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut, dieses ganz schlichte Understatement. Carmen, die mit dabei war, fand irgendwie schon zu wenig glamourös. Also da merkt man schon so ein bisschen, es ist gar nicht so einfach, diesen Weg zu finden, zu sagen, nicht zu sehr mit Gold und Girlanden zu protzen, auf der anderen Seite auch nicht zu schlicht zu werden. Der Mittelweg, gar nicht so einfach und sehr viel Geschmackssache am Ende einfach. Aber was tatsächlich Fakt auf der Seven Seas Blender ist, ist, sie ist an vielen Stellen deutlich heller, offener geworden. Es wird weniger mit dunklem Holz, weniger mit dunklem Leder gearbeitet, sondern es ist alles ein bisschen offener und heller geworden. Ändert aber nichts daran, dass Region Seven Seas eine relativ konservative Reederei ist. Was jetzt wiederum nicht heißt, dass die Leute in den Anzug und Frack den ganzen Tag rumlaufen. Die Kleidung ist schon leger, wobei man schon sagen muss, Luxus-leger. Also nicht zerrissene Jeans und Muscle-Shirt-leger, sondern auf einem sehr eleganten Weg leger, aber eben generell ohne Krawatte zum Abendessen zum Beispiel.
Gibt es denn Kinder auf dem Schiff?
Waren, ich weiß gar nicht, auf der Reise, es war ohnehin so eine Vorabfahrt für Journalisten und Reisebüros. Ich glaube, ein oder zwei Kinder waren da. Grundsätzlich wäre es möglich. Ich glaube, es gibt zu Ferienzeiten auch Kinderbetreuung in begrenztem Umfang. Aber es ist jetzt nicht das Schiff, wo ich sagen würde, typisches Familienschiff, typisches Schiff, wo man Kinder mitnimmt. Es ist schon eher ein Schiff für Erwachsene.
Und,
ohne dass es jetzt explizit ein Erwachsenenschiff wäre und Kinder nicht erlaubt wären, aber von der ganzen Ausrichtung, von der ganzen Art her, von der ganzen Anlage, vom Konzept her, ist es jetzt nicht so, dass Kinder da übermäßig glücklich werden würden drauf.
Und wahrscheinlich eher ältere Erwachsene, also Erwachsene.
Würde ich nicht unbedingt so sagen. Also es ergibt sich ein bisschen automatisch dadurch, dass es natürlich nicht gerade preiswert ist. Man muss in seinem Leben schon irgendwie ein bisschen was erreicht haben, um sich das leisten zu können. Dadurch wird das Alter automatisch etwas höher. Aber es ist jetzt kein Seniorenschiff. Das überhaupt nicht.
Du hattest eine eigene Kabine, logischerweise.
Ja, erfreulicherweise. Hast
nicht auf dem Flur geschlafen. wie war die denn ausgestattet? Die Größe hast du ja schon gesagt. Wie war die denn ausgestattet?
Ja, also
Lademöglichkeiten, Duschen und so weiter.
Ich muss gerade mal gucken, ob ich auf die Schnelle die Größe der Concierge Suite hier im Katalog finde. Ja, hier habe ich es. Ach, das ist natürlich jetzt wieder in Quadratfuß angegeben. Das ist jetzt doof. Muss mal kurz hoch.
3 Fuß sind 1 Meter, ne?
Also eine normale Veranda ist wie die kleine, die 28 Quadratmeter. Hat die Suite 307 Quadratfuß. Und die Concierge Suite hat 465 Quadratfuß. Also die ist so die Hälfte nochmal größer.
Also, ja, also ein Fuß sind ungefähr 30 Zentimeter.
Wenn ich richtig, ja, aber das sind jetzt wieder Quadratfuß. Ich versuche das jetzt gar nicht umzurechnen. also Moment, wir haben 28 Quadratmeter bei der kleinsten Suite und wenn die um die Hälfte größer ist, dann sind es 42.
Nochmal 14 dazu.
40. Ne?
42,
28, ja. 42 Quadratmeter. Ja. Also ist schon eine sehr anständige Größe. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass das Bett 90 Grad gedreht zur Fahrtrichtung des Schiffs steht. Also du kannst vom Bett aus zum Fenster rausschauen oder auf deinen Balkon rausgucken. Finde ich eine sehr nette Geschichte. Das Bad ist richtig toll. Also da hast du 2 Waschbecken, du hast eine wirklich große Badewanne und noch eine sehr große Duschkabine. Da merkst du schon einfach, dass du auf einem Luxusschiff bist. Das ist schon wirklich komfortabel. Du hast auch den Tisch in der Kabine, der ist so groß, dass du da wirklich drauf essen kannst. Du kannst ja Essen in die Kabine bestellen. Wir haben am Abreisetag uns das Frühstück auf die Kabine, irgendwas habe ich heute Knoten in der Zunge. Das Frühstück auf die Kabine bestellt. Ja, da kommt dann natürlich die Kellnerin in dem Fall mit einem riesen Tablett und fängt erstmal an, eine Tischdecke auf den Tisch zu legen und baut dir dann dein ganzes Frühstück auf diesem Tisch auf. Also da ist richtig Platz, da kannst du dich gemütlich hinsetzen und wirklich ordentlich frühstücken. Nicht wie sonst auf Massenmarktschiffen, wo du immer nicht so recht weißt, wenn mal ein Teller und eine Tasse auf dem Tisch steht, wo stelle ich eigentlich den zweiten Teller und die Kaffeekanne hin. Der Tisch eignet sich wirklich, um da auch ernsthaft drauf zu frühstücken. Dann bekommst du ja zur Begrüßung auch eine Flasche Champagner. Wir haben die dann am Tag vorher, haben wir ein bisschen was davon getrunken und dann war noch was übrig. Dann haben wir halt beim Frühstück auch noch ein bisschen Champagner dazu gehabt. Das fühlt sich schon ziemlich gut an, ja.
So, dann lass uns mal sprechen über das Essen an Bord. Bei Luxusreedereien muss es ja ganz besonders lecker sein. Gibt es da Sterneköche oder wie ist das geregelt auf dem Schiff?
Naja, Sterne geht ja auf Kreuzfahrtschiffen nicht, weil der Guide Michelin einfach keine Tester auf Schiffe schickt, um irgendwelche Sterne zu vergeben. Das heißt, du kriegst keine Sterneküche im eigentlichen Sinne. Aber natürlich.
Aber Sterneköche.
Na, auch keine Sterneköche, weil es gibt ja keine Sterne, also es gibt keine Sterneköche.
Naja, aber es kann ja
also Koch, Sterne, der Sterne,
gibt's Sterne bekommen hat und dann gesagt hat, jetzt gehe ich aufs Schiff, dann hast du
dann einen Sternekoch. Aber kein,
auch wenn
dann
er jetzt
aber kein Sternekoch, weil den Stern hat er ja nur für ein Restaurant. Also das da in da auf das wackelige Gelände begeben wir uns lieber nicht. Nein, also es ist kein Koch an Bord, der an Land meines Wissens schon mal einen Stern verdient hat. Darum geht's aber auch gar nicht. Das ist nicht so entscheidend. Auch Leute, die keine Sterne haben, können ganz hervorragend kochen und auf diesem Niveau kochen. Und das findet auch statt. Also du hast, das ist einer der schönen Sachen auf so Luxusschiffen, du hast sehr viele verschiedene Restaurants. Du hast ein, wie ich finde, ganz wunderbares französisches Restaurant, so ein bisschen klassische französische Küche, aber mit ein bisschen modernem Touch drin. Das Design gefällt mir unglaublich gut. Es ist ein bisschen jugendstilartig gestaltet. Also du fühlst dich da ja, ganz, ganz kitschig in Frankreich. Auf eine sehr schöne Art kitschig. Dann hast du, was natürlich beim amerikanischen Schiff immer da sein muss, ein Steakhouse, das Prime 7. Da haben wir jetzt nicht gegessen. Insofern kann ich jetzt die Fleischqualität nicht beurteilen, geht aber davon aus, dass die ganz sicher exzellent ist. Wenn man weiß, dass ja die Foodkost, also das, was die Reederei an Geld pro Passagier und Tag ausgibt, offiziell kriegt man natürlich noch keine Zahlen dazu, aber das dürfte bei geschätzt irgendwo um die 30 Euro, vielleicht sogar noch mehr, liegen. Im Vergleich, bei Massenmarkträdereien bewegen wir uns da eher so bei 8 Euro oder 9 Euro, also mehr als das Dreifache. Da kann man schon auch sehr hohe Qualität erwarten. Es gibt ein Restaurant, was mir jetzt vom Design nicht ganz so gut gefällt, aber das ist sehr Geschmackssache. Das Pacific Rim, das ist ein ja, wie der Name schon sagt, Asia-Pazifisch angehauchte Küche. Da hatte ich, einen Abend hatte ich eine Ente Aromatic Duck mit einer Hoisin-Soße. Das ist die beste Ente, die ich seit ganz, 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 ganz langer Zeit gegessen habe. So unglaublich zart. Diese Soße war absolut fantastisch. Carmen hatte einen Hummer in Tempura-Teig. Den fand ich jetzt okay. Da war jetzt keine große Erleuchtung. Also es ist nicht alles sensationell, aber das meiste, was wir gegessen haben, war schon wirklich sehr, sehr gut. Was hast du noch? Das Compass Rose natürlich. Es gibt ein Hauptrestaurant, ein großes. Es gibt ein Buffet-Restaurant. Es gibt am Abend noch ein italienisches Spezialitätenrestaurant. Es gibt einen Poolgrill, wo es durchaus sehr leckere Burger gibt, wenn man auf einem Luxusschiff mal einen Burger essen will. Kann man probieren, ist wirklich fein. Ist halt einfach Burger der Spitzenklasse. Und du kannst dir wirklich Frühstück, Mittagessen, Abendessen auch direkt in die Kabine servieren lassen. Und insgesamt muss man sagen, das Niveau ist schon wirklich sehr, sehr hoch. Ne? Du hast absolutes Highlight war, das findet witzigerweise, das habe ich ganz faszinierend gefunden, das findet nicht unbedingt auf jeder Reise statt. Es gibt einen Gala-Brunch. Und diesen Gala-Brunch gibt es dann, wenn ein Seetag auf einen Sonntag fällt. Das heißt, wenn das Schiff sonntags auf See ist, dann gibt es den Gala-Brunch. Und da hast du dann wirklich Hummerhäppchen, Kaviar, Alaska King Crab Legs, du hast einen Desserttisch, wo sich die Macarons nur so türmen und die Schokotörtchen, den Iberico-Schinken. Also ich könnte jetzt da unendlich weitermachen. Ne?
Und am Ende rollt man dich dann vom Schiff wahrscheinlich. Am Ende
rollst du vom Schiff, das ist so ein bisschen das Problem dabei, ja.
Wahrscheinlich gibt es kein Buffet-Restaurant normalerweise, ne?
Doch, ausschließlich Bedienrestaurant.
Oder gibt es auch Buffet?
Wobei ich jetzt ehrlich zugeben muss, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Buffet-Restaurant abends, doch müsste eigentlich auch am Abend offen haben. Nö, hat am Abend auch offen. Also gibt ganz normal auch ein Buffet-Restaurant. Wobei jetzt, wir leben ja in Zeiten des Coronavirus, da Regent ganz konsequent auch im Buffet-Restaurant mit Bedienung macht. Das heißt, du durftest im Buffet-Restaurant nichts anfassen, keine Zange, gar nichts, sondern musstest einfach den Kellnern, die ja dort sehr, sehr, in sehr, sehr großer Zahl stehen. Regent Seven Seas hat ja sehr, sehr hohe, sehr, sehr gutes Verhältnis Crew zu Passagier, beinahe 1:1. Das heißt, du musstest dir einfach den Kellner oder der Kellner hat dich gesucht, wenn du da hilfssuchend irgendwo standest, war er sofort da und musstest jemand einfach schlicht und einfach sagen, was du von dem Buffet haben willst, und dann hat er das auf den Teller gelegt. Normalerweise, wenn Corona vielleicht irgendwann mal wieder vorbei ist, darfst du dir das dann da auch selber nehmen. Also es ist ein ganz normales Buffet-Restaurant.
Über Corona reden wir auch noch gleich, aber vorher würde ich gerne von dir wissen, wie ist denn das Unterhaltungsprogramm auf dem Schiff? Ich habe gesehen, es gibt ein wunderschönes Theater.
Ja, eine der Änderungen, die sie im Vergleich zur Seven Seas Explorer gemacht haben, ist, dass sie im Theater weniger Sitzplätze haben. Das klingt erstmal komisch. Das Interessante dabei ist, dass sie mit Absicht eben weniger Sitzplätze reingemacht haben, damit man von jedem Platz noch besser auf die Bühne sieht. Also das sind so Dinge, wo man immer merkt, man ist im Ultraluxusbereich, wenn solche Sachen noch optimiert werden, weil man einfach nachträglich merkt, wir haben vielleicht ein paar Sitze zu viele im Theater gehabt, es gab einzelne Sitzplätze, wo man vielleicht nicht ganz optimal sehen konnte, dann nimmt man eben ein paar Sitze raus beim nächsten Schiff, damit das noch besser wird. Ein ganz spannendes, wie man so schön sagt, Fun Fact, die Theaterbühne der Seven Seas Splendor ist größer als die Bühne auf der Norwegian Anchor. Die Norwegian Anchor ist jetzt doch einer der größten Kreuzfahrtschiffe. Also das heißt, die haben wirklich auf der Seven Seas Splendor eine richtig große Showbühne, haben auch ein sehr großes Showensemble. Wir haben da eine Band mit, ich muss es gerade mal gucken, mit 7 Musikern, also Liveband mit 7 Musikern. Es sind 4 Sänger, 2 Sänger-Tänzer, 6 Tänzer, also eine Show, ein Show-Ensemble von 12 Leuten plus 7 Mann-Band. Das ist schon auf dem gleichen Niveau wie die besten Bühnen auf den ganz großen Kreuzfahrtschiffen. Und auch die Shows, die 2, die wir gesehen haben, sind auf ganz, ganz hohem Niveau. Also das kann sich locker messen mit allem, was Princess, Celebrity, Holland America Line, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line auf den großen Bühnen an Produktionsshows bietet. Das ist das gleiche Niveau. Das war ziemlich beeindruckend, finde ich, für so ein eigentlich relativ kleines Schiff mit 750 Passagieren. Was mir persönlich wahnsinnig gut gefällt, ist das ganze Thema Live-Musik. Du hast in den Bars jeden Abend Live-Musik. Auch diese Band ist dann zum Beispiel wird da aus der 7-Mann eine 5-Mann-Band und die spielt dann am Abend in der Meridian-Lounge Jazz oder was auch immer. Also du hast sehr, sehr viel richtig hochklassige Live-Musik. Das sind so die Sachen, die für mich dann, mich persönlich jetzt, den wirklichen Luxus ausmachen, wenn du da einfach nicht Musik vom Band hast, auch im Theater keine Musik vom Band hast. Das sind so Dinge, die für mich ganz, ganz wichtig sind, wo sich es einfach dann auch unterscheidet von günstigeren Reisen.
Am Schluss noch ein Wort vielleicht noch zum Thema Umweltschutz. Es ist ein neues Schiff.
Ich habe darauf gewartet, dass die Frage kommt von dir.
Bitte was?
Ich habe darauf gewartet, dass die Frage von dir kommt.
Wir müssen über Umweltschutz sprechen, wenn wir über Kreuzfahrt reden. Führt einfach keinen Weg vorbei. Was wird da an Bord gemacht? Ich nehme an, Scrubber sind an Bord.
Nein.
Und so weiter. Nein, keine Scrubber?
Nein. Also das Schiff ist für Landstrom ausgerüstet. Wir wissen alle, wie problematisch das ist, weil die Ausrüstung allein reicht nicht, weil einfach viel zu wenig Häfen gibt, bei denen man Landstrom nehmen kann. Aber die Seven Seas Splendor könnte, wenn denn die Häfen das anbieten. Regent fährt generell mit Marinediesel, also mit MGO. Also mit einem relativ sauberen Treibstoff, sodass sie auch keine Scrubber brauchen. Was sicher eine sehr vernünftige Lösung ist, geht bei dieser Schiffsgröße und bei den Preisen ist natürlich die Reederei da etwas flexibler, was das den teureren Treibstoff angeht. Aber es ist eine sehr gute Lösung. Ansonsten, das Übliche, was viele andere inzwischen natürlich auch tun, Papierstrohhalme. Sie haben ein Programm gegen Lebensmittelverschwendung, was man anmerken muss, natürlich auf einem Luxusschiff besonders anspruchsvoll ist, weil ein Luxuskunde, der eben sehr viel Geld bezahlt, weniger bereit ist, irgendwo Kompromisse zu machen oder Abstriche zu machen, sodass beim Food Waste das etwas schwierig, also nicht schwierig, sondern es ist einfach noch anspruchsvoller, Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Aber da gibt es also ein Programm, an dem sie arbeiten. Und was ich auch sehr schön finde, das hat die Schwesterreederei Oceania angefangen und hat Regent jetzt auf das Splendor auch übernommen. Sie haben ein System mit Trinkwasser, also mit Mineralwasser, wenn man so will, das an Bord produziert wird vom Hersteller Vero, also Vero Water, die dazu passende Glasflaschen, also ich habe also Glasflaschen nachfüllbar auf der Kabine, es gibt keine Plastikwasserflaschen und jeder Passagier kriegt auch eine Aluminium Wasserflasche, die er eben auch da nachfüllen kann für Ausflüge, das heißt auch auf Ausflügen nimmt niemand Plastikflaschen mit. Jetzt muss man aber sagen, auch bei dem Thema ist wieder im Bereich Luxus, ist es etwas schwierig, du kannst bei Regent Seven Seas, eben weil es Luxus ist, kannst du vor der Reise sagen, ich trinke aber nur Fiji Wasser von Marke sowieso, dann besorgt dir Regent das durchaus. Aber das Wasser kann man dann natürlich nicht in Recyclingflaschen abfüllen, sondern das kommt eben in der Originalplastikflasche, die das Fiji-Wasser eben hat, sodass also nicht zu 100% Plastikflaschen frei sind, wenn der Passagier unbedingt auf Fiji-Wasser oder auf welchem Wasser auch immer besteht, das nur in Plastikflaschen im Einkauf zu bekommen ist. ist das nicht vermeidbar. Da, glaube ich, sind so ein paar Zugeständnisse, die man im Luxusbereich einfach machen muss, wo dann eher der einzelne Passagier vielleicht eigenverantwortlich sagen muss, dann trinke ich das Wasser eben nicht mehr, was nur in Plastikflaschen kommt. Da kann die Reederei dann irgendwann bei dem Anspruch auch nichts mehr machen. Aber sie tun, was sie können. Was ich sehr, sehr witzig, sehr spannend finde, ist, dass sie für das kommt noch ein drittes Schwesterschiff zur Explorer und zur Splendor dazu, wo sie gesagt haben, sie versuchen gerade einen Weg zu finden, wie sie die Matratzen für die Betten an Bord auf Kokosfaserbasis, also komplett frei von Plastik und Metall, herzukriegen. Aber witzigerweise ist das, was sie da gerade im Auge haben, selbst für eine Reederei, dieses luxuriöseste, also den Anspruch hat, das luxuriöseste der Welt zu sein, noch zu teuer. Also sie sind gerade dabei am Verhandeln und einen Weg zu finden, diese Kokosmatratzen so günstig, also so viel günstiger zu kriegen, dass sie dann in einem halbwegs bezahlbaren Rahmen sind. Also sie versuchen sehr viel, tun auch schon sehr viel. Insofern, ich glaube, auf dem Niveau, wie man heute sinnvollerweise sein kann bei dem Thema.
Gut, ich würde gerne das Thema abschließen, weil wir auch schon weit über der halben Stunde drüber sind. Naja, nicht weit, aber direkt bei der halben Stunde. Aber ich würde gerne noch über eins sprechen. Wir sind angesprochen worden, warum wir denn nicht über Corona sprechen, über den Coronavirus, der ja im Moment die Schlagzeilen bestimmt, auch in der Schifffahrt. Wenn ich sage im Moment, dann ist es im Moment der Aufzeichnung. Gesendet wird diese Folge ein bisschen später.
Franz, ich bin mir sicher, bis dahin ist das Thema auch noch relevant.
Ja. Aber man kann natürlich nicht aktuell berichten. Aber warum haben wir bisher nichts über Corona gemacht, Franz?
Ich, du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Wir zeichnen auf. Und wir haben jetzt vor ein paar Tagen aufgezeichnet, die Folge, die, wenn diese Folge kommt, vor 2 Wochen dran war. Wir zeichnen jetzt heute eine Folge auf, die in etwa 18 Tagen online geht. Wir müssen manchmal so ein bisschen im Vorab aufzeichnen, weil ich eben auch nicht immer da bin und Jerome auch nicht immer Zeit hat. Das heißt, wir zeichnen nicht sehr zeitnah auf. Selbst wenn wir 3 Tage vor Ausstrahlung, vor Veröffentlichung des Podcasts aufzeichnen würden, wäre innerhalb dieser 3 Tage hätten sich schon wieder so viele Neuerungen und so viele Änderungen ergeben, dass wir selbst am Veröffentlichungstag nicht aktuell wären, geschweige denn 5 Tage später, wenn der ein oder andere Hörer uns nicht gleich am ersten Tag hört. Insofern, glaube ich, macht es einfach keinen großen Sinn, über das Thema ausführlich zu sprechen, weil wir einfach aus Sicht des Zeitpunkts, wo unsere Hörer das hören würden, eigentlich nur Unsinn und veraltetes Zeug erzählen würden. Insofern, glaube ich, macht es einfach gar keinen großen Sinn, über das Thema Corona zu sprechen. Ich hoffe auch nicht, dass das Thema so dramatisch werden wird und insbesondere auch für Kreuzfahrtschiffe so dramatisch werden wird, auch in Europa, dass wir dann wirklich mal ausführlich drüber sprechen müssen. Wenn es wirklich ganz dicke käme, was ich echt nicht hoffe, müssten wir vielleicht mal eine Sondersendung ganz aktuell einschieben.
Wir haben auch schon in der Vergangenheit über das Thema in anderer Form gesprochen, nämlich über Krankheiten an Bord und so weiter. Wir
sprechen am Ende ist es sehr ähnlich. Ne? Wir haben über Norovirus haben wir immer dabei gesprochen, wenn es darum geht, wie beuge ich vor, wie vermeide ich, kann man schlicht und einfach sagen, am besten verhält man sich wie zum Schutz vor der Grippe, zum Schutz vom Norovirus, Hygiene, 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 aufpassen, dann ist man schon relativ sicher. Und ansonsten wissen wir einfach auch über das Coronavirus, über das Neue noch viel zu wenig, als dass man sagen könnte, wo da nun die entscheidenden Knackpunkte sind. Auch deswegen, ne, macht es keinen großen Sinn, wenn wir jetzt da groß weiter drüber reden, weil wenn wir jetzt heute Tipps geben und übermorgen finden die Forscher was Neues raus, dann erzählen wir lauter Quatsch und das wollen wir eigentlich auch nicht.
Und vor allen Dingen, es gibt ja tagesaktuelle Medien, Fernsehen, Radio, Zeitung.
Cruisetricks.de.
Ja, auch cruisetricks.de, richtig. Da gibt es ja was zu dem Thema.
Ja.
Podcast ist eher nicht das Thema, um aktuelle Dinge zu besprechen. Aber das Thema
Krankheiten an Bord. Aber bei Cruisetricks aktualisiere ich eben gerade jeden Tag.
Genau.
Jeden Tag aktualisiere ich den Beitrag, weil jeden Tag was Neues kommt und sich die Situation verändert.
Ja, und im Podcast haben wir ja schon über Krankheiten gesprochen und werden das auch in Zukunft wieder tun, aber jetzt speziell über das Coronavirus, da am besten über cruisetricks.de informieren oder eben über jeden Radiosender, jeden Fernsehsender, da wird ja überall berichtet. Da muss ja nicht noch im Podcast nochmal drüber gesprochen werden, vor allem, weil wir jetzt auch nicht die Gesundheitsexperten sind. Ich zumindest nicht, Franz auch nicht. Und insofern macht es, denke ich, relativ wenig Sinn. Und jetzt fange ich auch an, langsam zu sprechen. Ganz einfach deswegen, weil ich gerade das Outro für unseren wunderschönen Podcast suche. Und
ich ansonsten auch, könnte ich die Zeit überbrücken, indem ich noch eine Sache erzähle von der Seven Seas Splendor, die ich nämlich sehr faszinierend fand. Es gibt die sogenannte Culinary Arts Kitchen, also eine Kochschule an Bord, eigenen Raum, sehr, sehr vielen schönen, wunderbaren Arbeitsplätzen. Und ich habe einen Kochkurs mitgebracht und das hat mich insofern fasziniert, als es sich von Kochkursen auf anderen Schiffen nämlich gar nicht so unerheblich unterscheidet. Auf anderen Schiffen sind Kochkurse ganz oft eher so, ja, ein bisschen Fun, Entertainment, Spaß. Auf der Seven Seas Splendor ist der Kochkurs was Ernsthaftes. Du hast richtig gute Kochlehrer, die auch relativ anspruchsvoll sind. Und du lernst dort wirklich, naja, kochen lernst du nicht, aber du lernst neue Techniken, neue Ideen, neue Rezepte, mal eine neue Schneidetechnik, solche Dinge. Also es sind ernsthafte, anspruchsvolle Kochkurse. Und das, finde ich, macht ziemlich viel Spaß.
Und du hörst, die Musik läuft im Hintergrund. Ich habe es hingekriegt. Und ja, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören und in 2 Wochen spätestens hören wir uns wieder. Tschüss, Franz.
Bis dann. Ciao. Servus.